Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, guten Tag.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Freue mich auf eine, ja, wie soll ich sagen, eigentlich eine Jubiläumssendung. Ne? Wir hatten ja die 100. schon mal ausgekoren, aber die eigentliche ist heute und du wirst erklären, warum.
Die eigentliche ist heute. Ja, also heute feiern wir ein bisschen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn Jens, Folge 0, das heißt, unsere erste Folge war so eine kleine Einführung. Was haben wir eigentlich vor? Was machen wir hier? Die haben wir am 1.7.2023 veröffentlicht. Und wenn wir die Wochen mal zählen, die vergangen sind, sind das genau 104 Wochen, also genau 2 Jahre. Und das ist doch ein kleiner Grund auf jeden Fall zu feiern oder ein Grund zu feiern.
Ja, Wahnsinn. Ist das schon wieder 2 Jahre her?
2 Jahre. Genau. Und wir nehmen heute auf. Am 3.7. sind das genau 103 Wochen und 6 Tage. Und wenn unsere Folge jetzt am 7.7. erscheint, also kommenden Montag, dann sind wir genau 104 Wochen und 3 Tage am Start. Und da dürfen wir uns doch mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. 104 Wochen ohne Unterbrechung, jede Woche ein Thema und mit mindestens 30 Minuten. Ich habe mal alle Folgen durchgeguckt. Was schätzt du denn, wie viele Stunden wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer glücklich gemacht haben bis jetzt?
Boah, 52 Wochen mal 2 sind über 104. Boah, irgendwas um die 100 Stunden.
Ah, nicht ganz, weil es wäre ja fast immer eine Stunde, aber wir sind bei 65 Stunden, 28 Minuten und 41 Sekunden. Also das ist schon eine Leistung, denke ich mir.
Muss man natürlich dazu sagen, 65 Stunden Aufnahme bedeuten, ne? Vorbereitung, Nachbereitung, E-Mails hin und her, die wir uns schicken, um entsprechend zu planen. Also all diese ganzen Themen, da kann man ja locker nochmal 60 Stunden draufrechnen. Dann sind wir bei 120, vielleicht sogar viel mehr.
Glaube ich auch, dass wir mehr drauflegen können, weil du machst das, ich mach das. Erstmal danke an euch da draußen fürs Zuhören. Aber du sagtest es gerade, natürlich das Einladen der Gäste, die Termine vereinbaren und es ist ja auch nicht ganz einfach, immer die Gäste zu bekommen. Wir sind immer bemüht, interessante Gäste zu interessanten Themen zu haben. Und nur mal so ein kleiner Abriss, den ich mir aufgeschrieben habe, so Highlights. Wir haben uns über Krebs unterhalten, wir haben uns über Lithium unterhalten, wir haben eine Wasserfolge gemacht, da kommt auch noch mal was. Wir haben Arthrose uns darüber unterhalten, mehrfach über Cholesterin. Also das sind alles Themen, die euch sehr interessiert haben. Und da gehen wir natürlich auch weiter und wollen auch weiter interessante Gäste und werden auch interessante Gäste und auch wieder spannende Themen haben. Ein Highlight war natürlich, wie du sagtest, unsere 100. Folge. Da hatten wir den Wolfgang Bosbach. War sehr interessant für uns. Wir wären vielleicht gerne noch ein bisschen tiefer gegangen, aber das sind so ein paar Highlights, die mir da so im Kopf geblieben sind.
Was ist dir da hängen geblieben?
Da ist mir hängen geblieben und da hadere ich noch ein bisschen, dass er sagte, ja, Politiker, also dass man grundsätzlich sagt, dass Politiker lügen würden, das stimmt so nicht. Und aber die würden nicht immer die ganze Wahrheit sagen. Und das fand ich halt so, das ist so im Kopf geblieben und da hadere ich wirklich noch ein bisschen, ob ich da so 100% mitgehen kann. Denn die Diskussion, die wir jetzt gerade wieder haben um unsere Stromsteuer, die zeigt meiner Meinung nach wieder ein bisschen was anderes. Aber gut, da sollte sich auch jeder seine Meinung zu bilden.
Ja, aber das geht mir genauso. Also das ist der Satz, der auch bei mir hängen geblieben ist. Und ich bin ja politisch sehr interessiert, gucke viele Sendungen dazu, auch Talkshows hier und da, einfach um auch so ein umfängliches Bild auch zu haben. Ja, wo geht so die Reise hin in diesem Land? Das Gesundheitswesen, wir haben jetzt eine neue Gesundheitsministerin, die gar nicht aus dem Bereich Gesundheit kommt. Vielleicht ist das sogar hilfreich. Wir werden das sehen, was da passiert. Du bist da ja viel näher dran. Hast du schon was davon gemerkt? Oder habt ihr in eurem Unternehmen schon was davon gemerkt?
Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht, haben wir davon was gemerkt. Das, was ich mitbekomme, es gibt halt ganz, ganz viele Initiativen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und da bin ich mir unsicher, ob das noch von der Vorgängerregierung oder ob das die jetzige Regierung schon irgendwas bewirken konnte. Aber da sind Sachen, die sind, würde ich sagen, sehr unausgegoren. Man ist sich nicht einig. Viele Sachen verzögern sich. Das mag an vielen Datenschutzthemen liegen, die wir hier in Deutschland auch bewegen, weil wir sind immer darauf bedacht, die Daten hier so zu schützen und kommen deshalb nicht weiter, was so zum Beispiel elektronische Patientenakte angeht. Aber ich glaube, wir lassen uns mal einfach überraschen, wie die neue Regierung das angeht. Ich bin da im Moment nicht so großer Hoffnung, weil, wie es im Koalitionsvertrag drinsteht, wird ja gesagt, dass die jetzt 2 Jahre erstmal eine Kommission ins Rennen schicken, die irgendwelche Themen aufschreiben soll, die dann angegangen werden sollen. Und wenn ich mir dann überlege, dass in 4 Jahren jetzt ja eine neue Regierung gewählt wird, 2 Jahre Arbeitskreis, 2 Jahre Kommission, dann ist halt wenig Zeit, um noch was umzusetzen, weil nach 3 Jahren oder 3,5 Jahren fängt der Wahlkampf wieder an. Das heißt, wir haben 1,5 Jahre irgendwas umzusetzen und das scheint mir echt schwierig zu sein.
Aber Axel, mal ganz im Ernst unter uns, du bist drin in dem Thema, ich schaue von außen drauf. Wie soll das gehen? Wir haben ein planwirtschaftliches Gesundheitswesen und wir haben eine Umzingelung von Aktiengesellschaften. Ja, diese Aktiengesellschaften haben eine Intention, nämlich die Aktionäre glücklich zu machen. Das heißt, den Aktienkurs möglichst nach oben zu bringen oder dafür zu sorgen, dass er zumindest nicht abstürzt. Und dafür müssen ja Umsätze gemacht werden. Und dafür braucht man auch ein bisschen Fantasie. Das heißt, man braucht Medikamente in der Pipeline und so weiter. So die sogenannten Blockbuster-Medikamente, die man patentieren lassen kann. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, und wir haben ja in unseren Podcast-Sendungen immer mal wieder auch so Zahlen genannt, und eine Zahl, die ich immer ganz gerne nenne, ist die Zahl, dass sich alle Krebsmedikamente alle 7 Jahre verdoppeln. So, dann kann das System ja auch im Prinzip gar nicht funktionieren. Ja, da ist diese Planwirtschaft kollidiert mit der Marktwirtschaft. Und wir argumentieren ja immer mit dem medizinischen Fortschritt. Wenn man sich das in Zahlen anschaut, dann sieht man natürlich bei einigen Erkrankungen bestimmte Fortschritte. Aber auf der anderen Seite wird das Volk immer früher krank, immer früher chronisch krank. Und da muss man sich natürlich auch irgendwann mal fragen, vor allen Dingen, wenn man so an unsere nachfolgenden Generationen denkt, ja, wo soll da die Reise hingehen? Also wir müssen immer mehr reinscheffeln in dieses System, damit eben so die Aktiengesellschaften sich das da entsprechend rausholen. Ja, weil Patente müssen bezahlt werden. Auf der anderen Seite braucht man die Patente auch wiederum, damit der Markt läuft, ja, damit du eben Arbeitsplätze schaffen kannst. Also ich finde das relativ schwierig. Auch ich frage mich manchmal, Jens, was würdest du tun, wenn du selber Politiker wärst? Ja?
Das ist eine sehr gute Frage und die kann ich auch nicht beantworten. Aber was ich ja auch gerade sagte, ich bin auch sehr skeptisch, ob wir in 1 oder 2 Jahren irgendwelche Ergebnisse oder welche Ergebnisse wir aus diesen Arbeitsgruppen oder Arbeitskreisen erhalten. Aber du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen, und zwar die Pharmaindustrie und die Entwicklung von Medikamenten. Und ich würde gerne nochmal auf unseren Podcast-Titel zu sprechen kommen. Der hat nämlich nicht unmittelbar, aber mittelbar schon auch was mit dem zu tun, was du gerade angesprochen hast. Und wir haben ja uns den Titel gegeben, Milieu oder Mikrobe. Und ich würde noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wo kommt es eigentlich her? Und das kommt einfach aus einer historischen, würde ich mal in der Medizinhistorie betrachteten Wettkampf zwischen zwei Wissenschaftlern, einmal dem Herrn Louis Pasteur, der dem jeden wohl oder vielen bekannt ist. Er hat gelebt von 1822 bis 1895, ist im Alter von 72 Jahren verstorben, und einem anderen Wissenschaftler, der nicht so bekannt ist, einem Herrn Bichon, Antoine Bichon. Der lebte etwas länger, 1816 bis 1908, ist 91 Jahre alt geworden. Und von ihm stammt der Ausspruch, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Und die beiden haben halt einfach einen Wettstreit gehabt über das, was besser ist. Einmal die Mikrobe zu bekämpfen mit irgendwelchen Mitteln. Ich sage bewusst irgendwelche Mittel, denn wir kommen gleich auf die Pharmazie. Oder ob es besser ist, das Milieu zu stärken. Das heißt also, das, was wir auch propagieren, sich mehr der Prävention zu widmen, um dort halt einfach sein Milieu, seinen Körper, seine Gesundheit zu stärken, präventiv zu stärken, um gar nicht in krankhafte Zustände zu kommen. Und das ist halt quasi so der Ausgangspunkt für unseren Podcast-Titel, den wir uns gegeben haben. Und es gibt ein ganz interessantes Buch, das nennt sich Ein verlorenes Kapitel in der Geschichte der Biologie. Und da geht es halt gerade um diesen Wettkampf zwischen Bichon und Pasteur. Ja, und das ist so der Ausgangspunkt. Wir werden das mal in den Shownotes verlinken. Das ist ein relativ viel zu lesen. Müssen jetzt nicht alles darüber erzählen, aber da wen das interessiert, der kann sich da auch noch ein bisschen mehr reinlesen und rein interessieren.
Ja, also wir haben uns ja damals vor 2 Jahren gefragt, okay, wie kann so ein Podcast heißen? Und mir kam das immer mal beim Spazierengehen oder beim Radfahren, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall nicht auf dem Tennisplatz. Unter Stress fällt mir sowas nicht ein, sondern immer nur, wenn ich irgendwo ein bisschen meditativ unterwegs bin. Aber diese Kernfrage oder dieses, wie wir auf Gesundheit schauen, das haben wir ja auch schon. Also die sich jahrelang mit Gesundheit beschäftigen, die fühlen das ja auch, dass es da zwei verschiedene Sichtweisen gibt. Also man sagt ja immer so, wie soll ich sagen, so fast schon so ein bisschen despektierlich die Schulmedizin. Ja, ich finde diesen Begriff schon gruselig, weil es gibt entweder eine Medizin, die heilt oder nicht. Und das eine schließt das andere überhaupt gar nicht aus. Und das war ja auch die Intention unseres Podcasts, dass wir sagen, nee, wir wollen hier nicht spalten zwischen Naturheilkunde. Naturheilkunde heilt alles, ja, ein paar Globulis und das Problem ist gelöst. Und auf der anderen Seite die Sichtweise der Infektiologie. Also hier zu sagen, auf alles bitte mit Antibiotika drauf und dann haben wir das Problem auch gelöst. Ja, das sind so diese beiden Sichtweisen, die da aufeinander prallen. Und heute sind wir eigentlich ein bisschen klüger. Wir sind im Zeitalter der KI angekommen und die KI kann man natürlich auch nutzen, weil wir wahnsinnig viel Wissen jetzt in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben. Und wenn man dann klug ist und sich nicht nur nach dem Motto Follow the Money bewegt, ja, also immer der Meute hinterher, immer dem Herdentrieb hinterher, ja, da wo der Markt sich gerade hinbewegt, da hänge ich mich sozusagen dran. Sondern wenn man das seriös, objektiv, möglichst objektiv, ja, die hundertprozentige Objektivität hat, glaube ich, niemand auf diesem Planeten. Aber wenn man sich dem Objektiv nähern möchte, dann muss man eben beide Seiten im Fokus haben. Ja, und das versuche ich zum Beispiel auch in meinen Beratungen, ja, dass gar nicht erst diese Kontroverse, die damals vor 100 Jahren eben aufkam, dass die eine Rolle spielt. Ja, weil wenn du ein Antibiotikum einsetzt bei einer bakteriellen Infektion, dann gibt es nichts Besseres als ein Antibiotikum. Auf der anderen Seite hat das immer Kollateralschäden. So, und wenn man jetzt wegen jedem Käse sozusagen mit einem Antibiotikum an das Problem geht, dann hat man eben das, was ich immer ganz gerne nach meinen Kunden beschreibe, als wir haben ja jetzt gerade Wimbledon, ja, Wimbledon läuft und am ersten Tag gibt es immer diesen schönen grünen Rasen. Und wenn man dann das Turnier so jeden Tag verfolgt, dann sieht man so ab Tag 5, 6, 7, da wird aus dem grünen Rasen plötzlich so eine abgemähte Wiese, ja, so ein vertrockneter, so ein vertrockneter Teppich eigentlich, ja. Und so ähnlich ist das mit unserem Mikrobiom auch. Wir haben ja schon häufiger über das Mikrobiom auch gesprochen. Ich sage meinen Kunden immer ganz gerne, stellen sich das so vor, als wenn man mit einem Vertikulierer über so einen englischen Wimbledon-Rasen fährt und jetzt praktisch die Unkräuter trifft und auch natürlich diesen schönen englischen Rasen trifft, ja. Das ist das Mikrobiom, was uns schützt. Das haben wir aber nicht nur im Darm, sondern das haben wir auch auf der Haut, das haben wir überall da, wo Körperoberflächen sind. Und der liebe Gott oder die Evolution hat sich ja mal was dabei gedacht. So. Also haben wir als Homo sapiens, die Gattung Homo gibt es zig Millionen Jahre, ich müsste mal nachlesen, seit wann. Da bin ja kein Historiker, aber mehr als 2,5 Millionen Jahre auf jeden Fall. Und diese Koexistenz hat sich ja aufgebaut. Und wir haben uns immer besser adaptiert. Je nachdem, wo wir gelebt haben, haben wir uns immer besser adaptiert an die Mikroben um uns herum, Bakterien, Viren, Parasiten. Und auf der Ebene hatte der Bichon natürlich schon recht, auch wenn seine Experimente, die er damals durchgeführt hat, nachher alle widerlegt wurden, weil er einfach das falsche, wie soll ich sagen, den falschen Grundgedanken hatte. Aber dieses Postulat, was er hatte, dass man das Milieu stärken muss, das ist bis heute richtig.
Auf jeden Fall. Und was er auf jeden Fall gemacht hat, und das kann man wohl auch ihm zugutehalten, er hat wohl sehr, was man so liest, hat wohl sehr akribisch gearbeitet und hat nicht immer nur irgendwie einen rausgehauen, sondern wollte das halt wirklich auch beweisen und wollte auch das, was er dort an Hypothesen hatte, auch bestätigen. Und ja, er hatte noch vielleicht auch die Mittel nicht. Gut, so war es halt. Vielleicht noch mal kurz auf den Pasteur zu sprechen kommen. Man sagt ja ihm nach, er hat quasi die Keimtheorie erfunden. Das war so die prägendste Errungenschaft, die er hatte, dass halt bestimmte spezifische Mikroorganismen halt Krankheiten verursachen. Und diese Theorie, die er da hatte, die revolutionierte wohl auch schon so das Verständnis von Infektionen, die man zu der damaligen Zeit hatte, ne? Also das muss man ihm schon lassen. Und einige kamen dann natürlich auch auf die Idee, dass man da ein bisschen Geld mitmachen konnte. Weil er hat nämlich auch Impfstoffe entwickelt gegen Milzbrand und Tollwut, glaube ich, war das. Und das war der Grundstein für die moderne Immunologie und die moderne Entwicklung von Impfstoffen. Und er hatte Kontakte so in höhere Kreise. Und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, was du eben gesagt hattest, Jens. Also die Big Pharma will ja irgendwie, die Aktionäre wollen ja das Geld. Die Investitionen müssen ja zurückfließen. Return on Invest, wie man so schön sagt. Und der Pasteur hatte auch Kontakte, wie man sagt, in höhere Kreise, die ihm wohlgesonnen waren und die halt auch ihm das Geld zur Verfügung stellten, um diese Impfstoffe dann halt auch zu entwickeln und auch das Marketing zu betreiben, um das dann halt auch in den Markt reinzudrängen, reinzubekommen. Und 100 Jahre später oder 120 Jahre, 150 Jahre später sind wir,
Läuft der Laden.
läuft der Laden. Ja, läuft der Laden.
Ja, man muss sich ja nur mal anschauen, wie die Impfstoffe, die dann in Deutschland so in den 70er Jahren erstmalig eingeführt wurden, wie sich das Ganze so weiterentwickelt hat. Ja, von einigen wenigen, dann es wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und man muss sich dann irgendwann die Frage stellen, ist das jetzt noch physiologisch, immunologisch, infektiologisch, wie auch immer, sinnvoll oder geht es hier nur noch ums Geschäft? Ja, und da sind wir dann ja auch in der Pandemie 2021 dann angekommen, wo man dann ja auch nochmal einen richtigen Hebel gezogen hat, nämlich einen Impfstoff einzuführen, den es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Ja, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen damals komplett unterschätzt haben, weil es wurde ja im öffentlichen Bild auch immer irgendwie verglichen mit den althergebrachten Lebend- und Totimpfstoffen, ja, obwohl das Verfahren ein völlig anderes ist. Das wurde ja jetzt nochmal weiterentwickelt. Jetzt kommen wieder neue Impfstoffe, die selbst amplifizierend sind. Ja, da verspritzt man also nicht nur den Bauplan, sondern man sorgt auch noch dafür, dass der Bauplan für dieses toxische Protein dann praktisch ständig produziert wird. Ja, wie so eine Maschinerie. Ist welche Zelle auch immer das dann ist. Ja, selbst die Frage konnte ja 2021 niemand von den sogenannten Experten beantworten. Zumindest hat sie mir keiner beantwortet, dass wir diese amplifizierenden Impfstoffe, da weiß ja jetzt im Moment auch noch keiner, was da ganz genau passiert. Vielleicht entstehen da viel mehr Post-Vac-Impfwirkungen, die wir aktuell noch gar nicht kennen. Also Das ist immer mehr, was will ich damit sagen, ist immer mehr so ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja, wo man echt überlegt, hat das noch mit Gesundheit, mit Gesundheitsschutz, mit Infektionsschutz zu tun oder geht es hier einfach nur noch ums Geschäft?
Weißt du, was ich am schlimmsten an dieser Entwicklung finde, Jens, ist halt, wie du es gerade sagtest, geht es um Schutz oder geht es um Geld? Und ich kann mich erinnern, dass in der Pandemie ganz, ganz schnell dieser Impfstoff entwickelt wurde. Und einige Experten, die haben gewarnt, die wurden aber nicht gehört. So wie ich es kenne, müssen halt Impfstoffe eine lange Entwicklungsphase durchlaufen, eine lange Testphase durchlaufen, mehrere Stufen eines Tests durchlaufen. Erst einer kleinen Kohorte, dann einer größeren Kohorte, zuerst in Tierstudien, dann auch an mit Humanstudien durchgeführt werden. Und manchmal dauern halt Zulassungen für Medikamente mehrere Jahre, 2, 3, 4, sogar 7 Jahre, bis ein Impfstoff zugelassen wird. Oder so war es in der Vergangenheit. Und heute wurde dieser Impfstoff innerhalb von ein paar Monaten oder noch nicht mal einem Jahr zugelassen. Und man hat gesagt, es war sicher, obwohl die Tests halt bei ganz, ganz wenigen Menschen nur durchgeführt wurden. Und das ist für mich einfach das größere Verbrechen, anstatt irgendein neues Medikament reinzubringen. Man kann es ja, man oder ein Impfstoff, man kann es ja reinbringen, aber nicht einfach ungetestet, einfach so und dann zu sagen, wir machen die Feldstudie mit denen, die
Ja,
wir
man hat
impfen.
einfach die ganzen Phasen teleskopisiert, wie man eben auf schlau sagt, ja. Und das hat man dann begründet damit, dass eben die Krise ja da war, ja. Woher jetzt die Krise kam, wie die Krise heraufbeschworen wurde, will ich jetzt nicht hier in die Verschwörungstheorien abdriften. Auch da zeigt sich immer mehr, dass es wahrscheinlich doch eher ein Laborunfall war. Vielleicht war es auch kein Unfall, sondern irgendwas Bewusstes. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall war das so praktisch der Türöffner für eine vollkommen neue Technologie. Und jetzt rennt der Markt natürlich los. Ja, also da wird jetzt richtig gefeiert und Gas gegeben. Ja, weil im Grunde hinterfragt das ja jetzt niemand mehr. Ja, das Konzept ist durch. Ja, das hat vorher nie funktioniert. Man hat es nie in die Menschheit hineinbekommen, weil es auch in den Tierstudien schon nicht funktioniert hat. Naja, da hat man noch ein paar Nanopartikel entwickelt, um das Ganze noch so zu verhüllen, dass es auch da wirklich ankommt, wo es ankommen soll. Auch diese Lipid-Nanopartikel waren bis dahin nie in der Menschheitsgeschichte zugelassen. Die hat man dann auch mal ganz schnell irgendwo mit hineingeworfen. Und naja, jetzt sind wir ja in der sogenannten Aufarbeitung, die kein Mensch mehr so richtig mitbekommt oder auch nicht mitbekommen will. Oder auch nicht soll, das kann auch sein. Ich beobachte, dass hier und da immer mal wieder was kommt, auch in den sogenannten Mainstream-Medien durchaus mal berichtet wird. Aber das ist ja eigentlich jetzt hier gar nicht unser Thema, sondern es geht ja darum, dass man hier nicht schwarz und weiß, und das ist ja die Intention unseres Podcasts, auch nicht schwarz und weiß malt, dass man kritisiert da, wo kritisiert werden muss, ob das jetzt die ein oder andere Richtung ist. Ja? Wir müssen uns sicherlich auch mal Globulis genauer anschauen, ja, und so weiter. Also man muss immer den Blick auf beides haben. Aber wenn man das jetzt mal auf die Mikroben wieder bezieht, und da hat der Bichon eben wahrscheinlich doch wirklich frühzeitig die richtige Nase gehabt, auch wenn seine Experimente in die falsche Richtung gelaufen sind, dass es ja viele Keime gibt im Körper, die, wenn die überwuchern und an einem schlechten Terrain sich befinden und dadurch mehr Raum bekommen, dann eben pathogen werden können, ja, die wir alle in uns tragen, aber dann unter bestimmten Bedingungen eben, das können wir auch bei einer Epstein-Barr-Virus-Infektion, auch diesen Virus haben wir alle in uns, ja, wir denken ja, wir werden virenfrei, aber der Darm ist kommt voll mit Viren, der ganze Körper ist voll mit Viren und die machen einfach normal kein Problem. Das Problem fängt erst da an, wenn wir unterernährt sind, wenn wir eine Mangelernährung betreiben, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir nicht entgiften, wenn wir also dieser ganze Lebensstil, der heute hier stattfindet, sorgt dafür, dass eben 50, 60% der Bevölkerung chronisch krank sind. Und das hat nichts mit einem Mangel an Medikamenten, an synthetischen Zusatzstoffen oder pharmakologischen Interventionen zu tun, sondern das ist eben die Natur, das ist Biologie. Und vor 100 Jahren hat man sich auch mit Biologie beschäftigt. Und ich will nur mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel E. coli. Kennen viele, haben viele schon mal gehört, vielleicht von dem E. coli Nissle, ein Präparat, was es in jeder Apotheke gibt, ja, wo man vor 100 Jahren schon gesehen hat, das wirkt irgendwie aus Mikrobiom. Damals wusste man noch nicht, wie es heißt, aber irgendwie scheint das zu wirken und es verändert das Milieu. Und kranke Leute werden dadurch oder wurden damals, das hat man im Ersten Weltkrieg beobachtet, zum Beispiel durch diesen Keim plötzlich gesund. Das heißt, kein Keim, oder das kann man so auch nicht sagen, es gibt schon pathogene Keime, aber die Keime, die ursprünglich im Menschen oder am Menschen oder auf dem Menschen immer gewuchert haben und sich da wohlgefühlt haben, sind nicht per se pathogen, sondern sie helfen uns zum Beispiel, Vitamin K zu produzieren. Ja, du brauchst diese Keime, um bestimmte Vitamine im Darm zu produzieren. Also auf der einen Seite kann E. coli kann die Vitamin K-Synthese stimulieren. Auf der anderen Seite, wenn es überwuchert, kann es wieder auch eine toxinbildende Stämme sich dort einnisten, die dann wiederum auch eine Infektion auslösen können. Und da könnte man jetzt ganz viele Keime nennen: Enterokokkus, Clostridien, Clostridieninfektion, haben viele schon mal gehört. Clostridien-difficile versucht man heute mit Stuhltransplantationen zu behandeln. Hatten wir auch schon mal eine Episode dazu. Bakteroides, Klebsiellen oder Candida kennt vielleicht der ein oder andere eben als Pilz. Auch dieser Pilz, der ist in jedem Menschen nachweisbar. Nur ob der sich jetzt ausbreitet oder nicht, das hat wiederum mit dem Terrain oder mit dem Milieu zu tun. Oder Pseudomonas oder Morganella oder Staphylococcus aureus, ja, die machen normalerweise kein großes Problem. Das Problem entsteht erst, wenn wir Menschen Barrierestörungen haben. Das heißt, der Darm ist kaputt, auf Plattdeutsch gesagt. Manche kennen das unter Leaky Gut-Syndrom. Oder wenn man Immunsuppressiva nimmt. Ja, und da sind wir bei einer Patientenklasse beziehungsweise bei einer Medikamentenklasse, die auch einen Riesenaufschwung erlebt hat. Ich habe nochmal in die Zahlen geschaut. 2024 wurden 29,7 Milliarden US-Dollar in Immunsuppressiva investiert. Hochrechnung auf 2029, 48,9 Milliarden US-Dollar weltweit. Immunsuppressiva. Was bedeutet das? Wir hemmen das Immunsystem, weil es irgendwo im Körper eine Entzündung gibt. Arthritis, was auch immer. Wir unterdrücken diesen Entzündungsprozess. Wir geben sehr viel Geld dafür aus. Die Gesundheitswesen geben viel Geld aus auf diesem Planeten. Und auf der anderen Seite überlegen wir nie, wo diese Entzündungen herkommen. Ja, das ist unser eigentliches Problem, dass wir nicht an den Ursprung gehen, nicht an die Ursache gehen. Und die Ursache ist eben nicht, wie man damals und bis heute teilweise denkt, immer nur ein Virus, immer nur ein Parasit. Immer nur ein Bakterium, immer nur eine Mikrobe, sondern die Ursachen sind heute Ursachenmix. Ja, aus unterschiedlichsten Abteilungen, aus der Umweltmedizin, aus der Lebensstilmedizin, aus unterschiedlichsten medizinischen Bereichen garniert sich sozusagen heute eine chronische Erkrankung. Ja, und deshalb kommen wir auch mit diesen alten Konzepten. 7-Minuten-Medizin, hier ein Medikament, da ein Medikament, da ein Blutdrucksenker und so weiter. Kommt man nicht weiter, wenn man Gesundheit aufbauen will. Und das ist, Axel, muss ich immer wieder sagen, das haben wir damals im Sportstudium gelernt. Wie baut man einen Körper auf? Ja, wie baut man eine Leistungsfähigkeit auf? Und genau das gleiche Konzept brauchen wir auch, wenn wir Gesundheit aufbauen wollen. Und da sind wir wieder bei diesem Kampf, bei diesem ewigen Konflikt seit über 100 Jahren, geht es darum, eine Krankheit zu verwalten oder geht es darum, die Gesundheit wieder aufzubauen? Und das sind zwei unterschiedliche Ansätze.
Völlig unterschiedliche Ansätze. Und wie ihr wisst, hier im Podcast sind wir eher auf der Seite, die Gesundheit aufzubauen und mal auf die Ursachen zu schauen. Und Jens, die Zahlen, die sind ja wirklich alarmierend, denn was du gerade sagtest, 2029, das ist jetzt nicht mehr weit weg. Also das kann man greifen. 4 Jahre, ne? Das kann man greifen, absolut. Und das war im Prinzip auch eine gute Überleitung von dir zu einem nächsten Thema, das ich gerne hier noch ansprechen würde, oder das wollen wir hier noch ein bisschen diskutieren. Und zwar gibt es einen ganz interessanten Artikel, den der Jens mal verfasst hat. Wir haben an der einen oder anderen Stelle schon mal darauf hingewiesen. Aber da geht es halt auch um Naturvölker und um Beobachtungen im Amazonasgebiet, um die Zimane in Bolivien. Jens ist gleich dran. Ich will nur kurz einleiten, weil das ist ganz interessant. Einen Satz dazu oder ein paar Sätze dazu. Man hat nämlich herausgefunden, dass die trotz erhöhter Entzündungsmarker vor nicht übertragbaren Krankheiten wie Adipositas, Typ-2-Diabetes und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt zu sein scheinen. Und diese nicht übertragbaren Krankheiten, das ist das, wovon Jens ja auch gerade gesprochen hat, ne? Also das sind diese chronischen Krankheiten, die nicht durch Infektionen auf andere Menschen übertragbar sind, sondern die quasi in Anführungszeichen hausgemacht sind. Und das ist übrigens, oder die sind übrigens weltweit die häufigste Ursache zusammengenommen für Todesfälle. Und dazu gehören die häufigsten Sachen. Ich hatte es schon erwähnt: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes und auch die Erkrankungen des Bewegungsapparats. Und jetzt sind wir wieder dabei, Jens, was du gerade gesagt hast. Wir haben gelernt, wie baut man einen Körper auf, wie baut man Muskulatur auf, wie baut man Beweglichkeit auf, wie hält man sich fit. Und darum geht's. Und diese Risikofaktoren, die sind halt unter anderem natürlich. Erzählen wir immer wieder Rauchen, ungesunde Ernährung, was ungesund auch immer sein mag, aber da können wir ja auch nochmal drüber reden. Bewegungsmangel, habe ich gerade gesagt, Alkoholkonsum, das sind diese Themen. Und durch Prävention und eine gesunde, auch wieder in Anführungszeichen, Lebensweise können halt von diesen Krankheiten viele vermieden werden oder auf jeden Fall ganz, ganz weit hinausgezögert werden, wobei wir wieder bei Longevity wären und bei diesem Kampf oder bei diesem Ungleichgewicht Milieu oder Mikrobe. Und jetzt gehen, war aber jetzt genug davon zu den nicht übertragbaren Krankheiten. Jetzt gehen wir aber direkt mal rein in diese Untersuchungen im Amazonasgebiet und das, was Jens dazu auch herausgefunden hat.
Ja, ich bin im Rahmen meiner eigenen Studien darüber gestolpert, weil ich die Weltliteratur damals durchforstet habe, was es so an Studien bei Urvölkern gibt. Und bin dann zufällig über diesen relativ kleinen Stamm der Zimanen gestolpert. Da gibt es eine Forschungsgruppe aus den USA, die dort in der Nähe ihr Lager haben und immer wieder auch Studien machen dazu. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, aber zu der Zeit war das auf jeden Fall so. Und was sehr, sehr spannend war, es gab eine Publikation, die hat mich wirklich umgehauen. Das war, dass diese Forscher zeigen konnten, dass dieses Naturvolk praktisch völlig frei ist von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also keine Herzinfarkte, keine Schlaganfälle, keine Arteriosklerose. Das ist ja die Grundlage dafür, dass es dann irgendwann mal zu einem Schlaganfall oder so kommt. Und man hat die Kalzifizierung in den Arterien, also plattdeutsch würde man sagen Arterienverkalkung, die hat man gemessen. Und um diesem Argument auch entgegenzutreten, dass man dann sagt, naja, okay, die werden ja auch nicht so alt, die Zimanen, wie in den westlichen Ländern, hat man halt Altersklassen verglichen. 80-Jährige gegen 80-Jährige, 70-Jährige gegen 70-Jährige. Und dann hat man gesehen, dass also praktisch bei 80-Jährigen 0,0 Kalzifizierung stattfindet. Das heißt, die haben einfach 0,0 Arteriosklerose. Ja? Die sind so blank wie ein Kinderpopo in den Gefäßen. Die haben 0,0 Entzündung, obwohl, und das haben wiederum dann die Entzündungswerte gezeigt, obwohl die eigentlich eine ständige systemische Silent Inflammation haben. So, und da habe ich gedacht, Moment, also das ist ja schon ein Paradox, ja. Und dann habe ich überlegt, boah, da muss ich einen Artikel drüber schreiben und habe das dann auch die Inflammation Paradox genannt. Kann man auch auf meiner Webseite runterladen. Und zwar hat man gesehen, dass dieses Volk fast 100% mit Parasiten befallen ist. So, und jetzt sind wir wieder bei unserem Urthema dieses Podcasts. Ja, wenn man jetzt auf die Parasiten nur als pathogen schaut, ja, dann würde man sagen, okay, jetzt macht man das eine Antibiotikum, dann das nächste und dann guckt man, dass man hier mit Napalm sozusagen auf Parasiten schießt, ja, in der Hoffnung, dass man sie dann irgendwann alle trifft. Und dann hat man eine Stuhlprobe und da sieht man auch nichts mehr und dann denkt man, naja, da gibt es keine Parasiten. Pustekuchen, die Parasiten können sich sehr gut verstecken. Ja, unsere modernen Medikamente kommen da nicht immer unbedingt dran, aber vielleicht müssen sie das auch gar nicht, Denn was in dieser Studie gezeigt wurde, ist, dass diese Parasiten offensichtlich eine Koexistenz haben mit diesem Naturvolk und offensichtlich auch dafür sorgen, dass sie nicht übergewichtig werden, nicht prädiabetisch werden, keine Atherosklerose entwickeln und so weiter. Und da hat man dann überlegt, okay, wo kann das denn dran liegen? Eine Ursache oder eine Erklärungsansatz war, dass man vermutet, dass die dadurch einen höheren Grundumsatz haben. Ja, also die verbrauchen in Ruhe schon mehr Kalorien, als wir das sind, dadurch, dass das Immunsystem ständig etwas hochgefahren ist. Und das hat man dann auch nachweisen können, dass die also höhere sogenannte TH2-Aktivität haben. TH2 bedeutet T-Helferzellen vom Typ 2. Das heißt, die haben eine höhere latente systemische Entzündung. Das Immunsystem ist sozusagen immer auf Gefechtsstation. Ja? Und das müssen die ja auch eigentlich haben, weil wenn die durch den Urwald laufen und ständig kontaminiert werden können, überall da, wo Körperöffnungen sind, da können dann irgendwelche, keine Ahnung, Mikroben, Insekten, was auch immer sich einschleusen, dann muss dieses Immunsystem einfach von der Grundtendenz her, vom Grundtenor her aktiver sein, als das bei uns der Fall ist. Daraus könnte man ableiten, dass unser Immunsystem vielleicht auch ein Stück weit zu schlapp ist, ja, nicht mehr ausreichend reagiert und dann vielleicht überschießend sozusagen auf jedes kleine Pollenallergen reagiert, weil wir einfach nicht mehr auf die richtigen Sachen entsprechend reagieren können. Es sind alles Vermutungen. Genauso ist die Vermutung, dass der Insulinspiegel deutlich niedriger ist als bei uns. Das hat man nicht gemessen, aber das ist sicherlich auch der Fall, wenn man sich die Lebensmittel anschaut, die dort gegessen werden. Und dann sind wir, Axel, wieder beim Lebensstil. Wie gesagt, die systemische Inflammation, gemessen mit CRP, Blutsenkungsgeschwindigkeit, die war eher höher als bei Amerikanern. Aber die chronischen Erkrankungen vollständig nicht vorhanden.
Jens, lass mich ganz kurz nochmal, du hast eine Abkürzung gebraucht, CRP, dass die halt höhere CRP-Werte haben. Also nur ganz kurz für euch da draußen, CRP steht für C-reaktives Protein und das ist ein Eiweißstoff, der bei uns allen im Blut vorkommt und der bei Entzündungen oder Gewebsschädigungen, der wird halt mehr gebildet und wenn man den misst und der erhöht ist, gibt das halt ein Anzeichen, dass ist es ein Indikator dafür, dass es Entzündungsprozesse im Körper geben kann. Und das wird halt oft im Labor gemessen und dieser Faktor ist halt erhöht. Nur so als Erklärung für euch, wenn wir da so mal das ein oder andere Wort benutzen, das nicht ganz einfach zu erklären ist.
Ja, der wird halt bei akuten Infektionen und akuten Entzündungen, da schaut der Arzt da natürlich drauf und dann kann er sehen, dass da irgendwas los ist. Ja, akut, aber wir sprechen hier so von dieser latenten Entzündung, die man nicht unbedingt auf der Ebene erkennen kann. Aber wo man sieht, wenn man das vergleicht mit Amerikanern, dass die Werte höher sind. Genauso sind die eosinophilen Granulozyten, die unter anderem bei Parasitenbefall auch anspringen. Die sind siebenfach höher als bei Amerikanern und 200-fach höhere IgE-Werte. Immunglobulin E, also es ist ein bestimmter Typ von Immunglobulin, der 200-fach höher ist als bei Vergleichsgruppe Amerikanern. So, das heißt, das Immunsystem ist also offensichtlich auf bestimmten Ebenen dauerhaft hier auf Alarmsituation und offensichtlich schützt es die Leute mehr, als dass es schadet. Und wie wir sehen, es schadet überhaupt nicht. Von daher könnte man sich da eine Scheibe abschneiden. Ich habe damals diesen Artikel geschrieben und habe mehrere Hypothesen dort reingestellt, in der Hoffnung, dass sich manche Wissenschaftler da nochmal mit beschäftigen, welche Ursache da letztendlich eine Rolle spielen könnte. Und wir wissen es nicht genau. Ja, es hat dann meines Wissens auch keiner mehr nachverfolgt. Es gab da auch keine Nachfolgestudien mehr dazu, aber das hat schon so ein bisschen auch dieses Paradoxe, dass wir nicht auf alles schießen müssen, nicht auf jede Mikrobe, nicht jedes Virus ist pathogen, nicht jedes Bakterium ist pathogen, nicht jeder Parasit ist pathogen. Von daher hatte der Bechamp mit seiner Grundidee schon recht, auch wenn seine Experimente eben fatalerweise alle widerlegt wurden. weil wie soll ich sagen, die Grundidee war aber richtig.
Auf jeden Fall. Und dann, ich würd noch gerne ein Zitat aus dem Artikel, wir werden den natürlich in den Shownotes verlinken, noch einen Artikel vom, ein Artikel, ein Zitat vom Jens noch aus dem Artikel. Ich habe ihn vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Der wichtigste Schutzfaktor gegen nicht übertragbare Krankheiten scheint jedoch Ihr Lebensstil zu sein, der die Entwicklung typischer Risikofaktoren für nicht übertragbare Krankheiten wie Insulinresistenz und Adipositas verhindert. Und ich denke, das ist ein wirklich schönes Zitat, weil wir reden ja auch und wir diskutieren ja auch immer über den Lebensstil und wir kommen immer wieder dahin zurück. Und auch Bichon hat damals schon gesagt, dass man seinen Lebensstil oder seinen Gesundheitszustand durch seinen Lebensstil beeinflussen kann. Und von daher sind wir, glaube ich, genau schwimmen wir auf dieser Welle.
Ja, das ist eben komplex, ne? Also der Lebensstil, das ist eben nicht nur die Ernährung, das ist nicht nur die Bewegung. Ich weiß nicht, ob du gestern den Beitrag gesehen hast im Auslandsjournal über die Insel der Hundertjährigen. Da ist man nach Sardinien geflogen und ist da in diese Bergdörfer mal gefahren und hat sich da umgeschaut. Und da leben eben sehr viele Hundertjährige und hat man sich den Lebensstil mal angeschaut. Und ja, die rauchen auch mal eine und die trinken auch mal einen, ja, so in der Mittagspause ein Gläschen und so weiter. Es ist wahrscheinlich ein Mix aus unterschiedlichsten Themen, die wir hier in diesem Podcast ja auch immer wieder beleuchten, wo man nicht 100% sagen kann, dass die Ernährung jetzt zum Beispiel 80% ausmacht oder der Sport, die Bewegung macht 60% aus oder das Soziale macht vielleicht 50%. Wir wissen das nicht ganz genau. Was man da sieht in diesen Bergdörfern, ist, dass die alle wunderbar eingebettet sind in so eine Community, die sich schon sehr, sehr lange kennen. Ja, ich kenne das noch so von meinen Großeltern. Ja, wir haben nebenan gewohnt, jeder kannte jeden, die ganze Nachbarschaft. Wir sind häufig zusammengekommen, wenn dann plötzlich jemand dazugezogen ist, dann sind alle alten Nachbarn dahin und haben da in der Garage gefeiert und ne, dann wurde man in diese Community mit aufgenommen. Das ist ja alles weggefallen. Das gibt es ja nicht mehr. Ja? Aber in diesen Bergdörfern, da siehst du das noch, da existiert das noch. Ja, da ist auch dieser Respekt vor dem Alter ganz, ganz anderer. Da muss man nicht pausenlos funktionieren. Da lebt man mehr mit der Natur, mit den Jahreszeiten. Und das ist schon beeindruckend, ne? Auch wenn man sich in anderen sogenannten Blue Zones umguckt, nach Loma Linda oder nach Costa Rica oder Okinawa. Und das ist wahrscheinlich das Geheimnis, ne? Dass man da, wo man lebt, sozusagen eingebettet ist auch in die Natur, in seine Umwelt, in seinen sozialen Bereich. Vielleicht ist, wir haben das auch schon mal in einem Podcast gesagt, als wir die Sportarten verglichen haben und als in dieser einen Studie rauskam, dass Tennis die Lebenswahrscheinlichkeit am höchsten verlängert, dann liegt das vielleicht auch am sozialen Aspekt. Ja, vielleicht liegt es gar nicht am Tennis an sich, sondern es liegt daran, dass man das immer mit jemandem machen muss, dass man sich danach trifft und zusammensitzt und so weiter. Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht.
Genau, und das ist, wie du auch gerade sagtest, ein komplexes Thema. Und umso schöner, dass wir unseren Podcast haben, Jens, und den schon jetzt seit 2 Jahren und wir auf jeden Fall immer weitermachen, um diese Themen interessant für euch aufzubereiten und interessante Diskussionen über unseren Lebensstil, über Krankheiten, über Gesundheit, über Umwelt, über Stress, über soziale Faktoren, über Politik zu diskutieren. Und für euch da draußen einen interessanten Podcast aufzubereiten. Ja, was bleibt uns zu sagen? Danke an euch da draußen, dass ihr uns jetzt schon seit 2 Jahren begleitet. Und der Jens will natürlich auch noch ein paar Worte sagen, so zum Abschluss. Und wir bleiben natürlich dran. Und Jens, noch ein Satz von mir. Ich speichere ja unsere Podcasts ja auch immer ab, die Originale, damit wir immer nachher, wenn wir noch was schneiden wollen, damit wir das so haben. Und ich habe mit 001 angefangen oder 000, 001 und wir sind jetzt bei 103. Also bei 999 müsste ich da eine 0 vorne dran setzen. So. Und wenn man das so sieht, dann sind wir auf jeden Fall noch ein paar Jahre unterwegs. Wir wollen ja 120 werden und
Ja, und deswegen noch von mir einen Satz. Also es reicht nicht aus, hier nochmal so zwei, drei Podcast-Episoden sich anzuhören, sondern man muss sich das ganze Spektrum anhören. Und wir versuchen ja auch, das ganze Spektrum letztendlich so abzubilden, und suchen auch immer wieder nach spannenden Gästen, spannenden Themen. Also wer da draußen von euch noch jemanden kennt oder sagt, der muss unbedingt in euren Podcast oder ihr habt ein Thema, was wir mal beleuchten sollen, also meldet euch. Wir werden auch demnächst mal wieder eine Sendung machen, wo wir eben die Fragen auch von euch wieder beantworten. Also uns gehen die Themen nicht aus, keine Sorge. Na, wir haben eine riesen Latte an Themen. Versuchen das auch mal ein bisschen jahreszeitlich ein bisschen zu steuern. Also es bleibt spannend.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. An der Stelle auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Jens. Macht unwahrscheinlich Spaß, jetzt wirklich 2 Jahre mit dir jede Woche hier so einen Podcast zu machen. Das ist echt cool. Macht Spaß und ich glaube, wir tragen echt dazu bei, dass man auch was mitnehmen kann und seine Gesundheit auch ein bisschen in die eigene Hand nimmt.
Genau, das ist unsere Mission.
Und in dem Sinne, vielen Dank euch da draußen. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, sagt's weiter, wie gut unser Podcast ist, empfehlt uns einfach weiter und wir haben Spaß und ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.